Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Susanne Fritz am Mikrofon herzlich willkommen. Seit Mitte März hatten wir den Shutdown in Deutschland. Sie erinnern sich an folgende Ansprache der Bundeskanzlerin am 18. März im Fernsehen.
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Das war ein Auszug aus der Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 18. März, nachdem die Bundesregierung weitere Beschränkungen der sozialen Kontakte im öffentlichen Raum beschlossen hatte. So unter anderem, dass Geschäfte, Bars, Diskotheken, Museen, Theater, Opern, Kinos und Zoos wegen der Pandemie dicht machen müssen. Mitte März schließen auch die Länder nach und nach alle Schulen und Kitas. Shutdown in Deutschland. Die TV-Ansprache der Kanzlerin war ein Aufruf zur Solidarität der Bürger in der Corona-Pandemie, sich zum Schutz der alten und chronisch kranken Menschen an die Kontaktverbote zu halten. Inzwischen wurden viele Beschränkungen des öffentlichen Lebens wieder gelockert, denn die Zahl der Neuinfektionen und Erkrankungen ist gesunken und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Shutdowns sind groß. Doch sind die Lockerungen der richtige Weg? Experten warnen vor einer zweiten Infektionswelle. Auch die Mehrheit der Deutschen hat sich in einer aktuellen Umfrage überraschend gegen zu schnelle Lockerungen ausgesprochen. Gleichzeitig finden Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen statt und abstruse Verschwörungstheorien schießen wie Pilze aus dem Boden. Was also ist aus der von der Bundeskanzlerin vielbeschworenen Solidarität geworden? Darüber diskutieren wie immer in der Streitkultur zwei Gäste. Und das sind heute die Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack, Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse an der Universität Wien. Sie hat gemeinsam mit einer Kollegin ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Solidaritätsprinzip, ein Plädoyer für eine Renaissance in Medizin und Bioethik. Darin geht es unter anderem auch um die Solidarität in der Pandemie. Guten Tag, Frau Preinsack.
Guten Tag, Frau Fritz.
Und aus Nürnberg ist der Jurist und Rechtsphilosoph Rolf Gröschner am Telefon zugeschaltet. Er ist emeritierter Professor der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Außerdem ist er Mitverfasser des Buchs Lust, Gutes zu tun, Gespräch über Glück und gelingendes Leben und der Homepage Freiheitsdialog. Dort werden im Stil platonischer Dialoge philosophische Gespräche über Freiheit geführt. Herzlich willkommen, Herr Gröschner.
Guten Tag, Frau Fritz.
Am Anfang unserer Streitkultur haben die beiden Gäste wie immer die Gelegenheit, ihre Meinung in einer Minute zusammenzufassen. Frau Preinsack, kippt die Solidarität in der Corona-Pandemie?
Nein, es wäre ein sehr verkürztes Verständnis von Solidarität, diese nur auf die interpersonelle Ebene zu reduzieren. Natürlich gibt es weniger Formen bestimmter Solidarität, wie zum Beispiel nachbarschaftliche Hilfe, jetzt wo die Krise voranschreitet. Es gibt aber natürlich gleichzeitig viel stärkere Aufmerksamkeit für die Bedeutung, insbesondere auch institutioneller Formen von Solidarität, wie zum Beispiel einem öffentlichen, solidarisch organisierten Gesundheitssystem, solidarischen Steuersystemen und so weiter. Das heißt, wir müssen unterscheiden, auf welcher Ebene wir von Solidarität sprechen, auf der Ebene zwischenmenschlicher Beziehungen oder auf der Ebene einzelner Gruppen oder auf der Ebene institutioneller Gefüge. Und hier sehen wir insbesondere in Bezug auf die institutionellen Gefüge ein Ansteigen von Solidarität und kein Kippen.
Vielen Dank, Frau Preinsack. Herr Gröschner, wie ist Ihre Meinung? Lockerungen der Beschränkungen, Demonstrationen gegen die Maßnahmen, kippt die Solidarität in der Corona-Pandemie?
Ich antworte mit einem bedingten Ja. und beziehe meine Bedingung zunächst auf den Solidaritätsappell der Bundeskanzlerin, den wir soeben im O-Ton gehört haben. Für die allgemeine Akzeptanz der staatlichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit dürfte dieser Appell kaum Bedeutung gehabt haben. Denn die ja sehr bereitwillige Befolgung des Infektionsschutzrechts am Anfang der viralen Pandemie war nach meinem Eindruck mehr durch Angst vor Ansteckung motiviert als durch den Entschluss zu solidarischem Handeln. Insofern beruht mein Ja zum Kippen der Solidarität auf einer Kritik inflationären Gebrauchs des Wortes Solidarität. So entwertet trägt es nur wenig zur Bewältigung einer Krise bei, die unsere freiheitliche Ordnung ernsthaft bedroht.
Frau Preinsack, sind Sie auch der Meinung, dass Solidarität inflationär gebraucht wird?
Solidarität wird in Krisenzeiten inflationär gebraucht. Das ist zweifellos richtig. Es ist sehr wichtig, einen Solidaritätsbegriff zu verwenden, der genau definiert ist. Solidarität findet dann statt, wenn Menschen in anderen etwas Ähnliches erkennen, wie sie es in sich selbst sehen. Also man erkennt Gemeinsamkeiten mit anderen. Und diese Gemeinsamkeiten werden handlungsleitend. Diese Gemeinsamkeiten müssen nicht Charakteristika und Eigenschaften sein, die man ständig hat oder die womöglich sogar anhand von religiösen oder ethnischen Bruchlinien verlaufen. Wenn man immer gehört hat, dass Menschen mit anderer Religion die anderen sind, wird man keine Gemeinsamkeiten erkennen. Wenn man jedoch gelernt hat, zum Beispiel andere Menschen in der gemeinsamen Verletzlichkeit als einem selbst ähnlich zu sehen, dann wird man es sich leichter tun, Gemeinsamkeiten zu erkennen. Und die Solidarität zeichnet sich dadurch aus, dass in dem Akt der Solidarität eben die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund treten, trotz aller Unterschiede, die natürlich zwischen den Menschen weiterhin bestehen. Aber die treten in dieser Situation des Handelns, des solidarischen Handelns in den Hintergrund.
Also zum Beispiel wie jetzt in der Corona-Pandemie, wo die Menschen sich alle gleichermaßen verletzlich fühlen durch das Virus?
Ich glaube, das tun sie nicht. Das wäre jetzt eine Aussage, die wir empirisch nicht belegen können. Aber wir sehen, und hier nehme ich Bezug auf Daten aus Österreich, aus der sogenannten Corona-Panel-Studie und auch aus einer Studie, die Österreich und 8 andere Länder vergleicht, die wir hier in Wien leiten. Hier sehen wir, dass insbesondere auch Menschen, die ihr eigenes Risiko an Covid zu erkranken als gering einschätzen, gleich wenig das Haus verlassen oder jetzt gleich häufig nach der Lockerung der Maßnahmen, wie Menschen, die ihr eigenes Risiko als hoch einschätzen. Das sehen wir in den Daten ganz eindeutig. Und wenn wir die Menschen dann fragen, warum, dann sagen sie, um andere zu schützen. Es verändert sich jetzt, weil die Gefahrenwahrnehmung sich jetzt auch verändert. Also wir sehen in unseren Daten, dass die Menschen die gesundheitliche Gefahr im Durchschnitt als weniger stark und weniger gefährlich einschätzen und dafür die wirtschaftliche und andere Gefahren als höher.
Da kommen wir gleich noch zu, was die Wende oder die Veränderung der Solidarität anbelangt. Herr Gröschner, ich wollte Sie noch fragen, wie sehen Sie das? Für Sie ist das keine echte Solidarität, was da im Moment stattfindet oder was stattfand. Was ist denn Solidarität aus Ihrer Sicht?
Ich möchte aus der Sicht des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, unsere Verfassung gerade 71 Jahre alt geworden, die beiden Konstitutionsprinzipien Republik und Menschenwürde zum Anlass nehmen, zwei normative Begriffe von Solidarität zu entwickeln. Zunächst die Republik. In alteuropäischer Tradition ist das Wort zwar auf Cicero und Res Publica zurückzuführen, der Begriff stammt aber aus der aristotelischen Philosophie der besten Verfassung, der Politeia, einer Ordnung von Freien und Gleichen, die in ihrem Freiheitswillen verbunden sind und sich nicht von Despoten beherrschen lassen wollen. Darum geht und ging es auch gerade in der großen Krise dieser Pandemie, dass wir einander als Bürger und Bürgerinnen einer Ordnung anerkennen, die nur dann besteht, wenn wir solidarisch, das war die Philia bei Aristoteles, eine Ebenbürtigkeit der Bürger, historisch natürlich im alten Athen waren es die Männer, nicht die Frauen, nicht die Fremden, nicht die Sklaven, aber das Prinzip der republikanischen Freiheit, die Bürgerinnen und Bürger zu einer solidaren Gemeinschaft verbindet, ist erhalten geblieben. Und das ist das, was man aus dem Appell der Kanzlerin, wenn man ihn im Lichte dieser aristotelischen Idee interpretiert. Die Stimmung kippt, weil jetzt, wie Frau Preinzack ja richtig gesagt hat, die Gesundheitsgefahren nicht mehr als so bedrohlich für unsere Freiheitsordnung empfunden werden. Das Gemeinwohl bleibt im Blick, aber jetzt kommt die zweite Form von Solidarität stärker wieder zur Wirkung, die nämlich auf Menschenwürde und individueller Freiheit, persönlicher Freiheit beruht und nicht das Gesamte als politische Ordnung in den Blick nimmt. Ich sehe in dieser Veränderung, die ich nicht Kippen nennen würde, zunächst mal eine ganz natürliche und normale Entwicklung. Ich habe kein Problem damit, dass wir als Träger von Grundrechten einander jetzt wieder die Grundrechte zugestehen, uns zum Beispiel an einem Biergartenbesuch im Freien zu erfreuen. Ja. Wichtig, ganz wichtig, die Kinder und die Jugendlichen, die Schüler, die auch natürlich ein Recht auf Bildung haben und dass man dieses Recht ihnen wieder zugesteht. Das ist der Grund, warum ich sage, meine Antwort auf die Frage, kippt die Solidarität, ist ein bedingtes Ja. Also im Sinne dieses Sprachgebrauchs findet eine Veränderung einer Grundhaltung statt.
Frau Prein sagt, viele Beschränkungen sind inzwischen wieder gelockert. Solidarität hat sich verändert. Auf wen nehmen wir denn jetzt Rücksicht? Die Gefährdeten sind es ja wohl nicht mehr unbedingt.
Wir nehmen alle auf andere Menschen Rücksicht, auf unterschiedliche Menschen Rücksicht. Ich glaube, wir können nicht von einem typischen Menschen sprechen und alle über einen Kamm scheren. Und hier befinden wir uns tatsächlich in einer Entwicklung, die man aus Krisenzeiten kennt. Ganz einfach gesagt bedeutet das, dass sich viele Menschen, wenn die Krise länger dauert, auf die eigenen beziehen, die eigenen Leute, die so sind wie ich selbst, und man grenzt sich nach außen stärker ab. Und hier sehen wir schon, dass sich unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung jetzt stärker herausbilden. Also diese gemeinsame gesundheitliche Gefahr der Pandemie, wo wir geeint werden durch das Interesse, die Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden, eine hohe Sterblichkeit zu vermeiden, das ist jetzt sozusagen in den Hintergrund getreten. Und die anderen Typen von Gefahren, die wirtschaftliche Gefahr, einfach auch die psychologischen, wirtschaftlichen Probleme, mit denen Menschen jetzt zu kämpfen haben, die gestalten sich stärker partikular.
Also ich denke zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie an junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene, die, von denen wir Solidarität erwarten, aber die ja offenbar bei dieser Infektionserkrankung sehr selten oder fast gar nicht betroffen sind, wenn sie nicht vorerkrankt sind. Können wir von solchen Altersgruppen dann überhaupt erwarten, dass sie sich solidarisch in der Pandemie verhalten?
Also als allererstes möchte ich mal gerne diese Annahme der Risikogruppen etwas destabilisieren. Es gibt keine fixen Risikogruppen. Wir sehen gerade in Ländern, in denen es zum Beispiel wenig Schutzkleidung gibt, dass auch jüngere Menschen, wenn sie in bestimmten Berufen arbeiten, an Covid sterben. Das heißt, diese Konstruktion, dass die Alten die Empfänger von Solidarität sind und die Jungen die Geber, dass das stimmt so nicht, und es wird zum Teil einfach falsch verstanden und zum Teil wird es so verwendet, um politischen Profit daraus zu schlagen. Das ist das Allererste.
Aber es ist doch so, dass viel, viel mehr ältere Menschen oder sehr alte Menschen an Covid-19 sterben als junge.
Also ich sage nicht, dass es keine Risikogruppen gibt, dass die Trennlinien zwischen den Gruppen nicht so klar verlaufen, wie es manchmal der Fall ist. Manche Menschen haben Risikofaktoren, von denen sie auch gar nichts wissen. Also es ist schon etwas diffuser, man kann nicht unbedingt sagen, die einen geben und die anderen nehmen. Aber Ihre Frage ist natürlich vollkommen berechtigt, wie weit kann man, wenn jetzt eine Person subjektiv das Gefühl hat, dass sie nicht zur Risikogruppe gehört und dass sie sich jetzt wochenlang, monatelang einschränken muss, den Job verliert, unter Umständen sich Sorgen macht, die Wohnung zu verlieren, wie lange kann das sozusagen funktionieren? Und es kann nicht sehr lang funktionieren. Das ist ganz, ganz klar, das ist vollkommen menschlich. Die Antwort darauf besteht aber in meinen Augen, und hier werde ich jetzt auch normativ, Herr Gröschner, nicht darin, dass wir sagen, okay, dann, so wie das zum Teil Politiker in Großbritannien gesagt haben, dann sollen die Alten halt sterben, sondern die Antwort darauf muss lauten, dann müssen wir jenen, die es schwer haben, mehr Unterstützung geben. Wir haben ein Problem mit Covid, das die Eliten gebracht haben, und die Menschen, die weniger privilegiert sind, die weniger Einkommen haben, weniger Vermögen haben, die zahlen den Preis dafür. Ja. Diese Menschen verlieren überdurchschnittlich oft den Job. Diese Menschen sind überdurchschnittlich von Depressionen, jetzt in der Corona-Krise, von häuslicher Gewalt betroffen. Und wer hat Corona in viele Länder gebracht? Die Geschäftsreisenden, die Kreuzfahrttouristinnen, Menschen wie ich auch. Also hier müssen wir uns schon auch überlegen, wer hat sozusagen das Problem mitverursacht und wer trägt jetzt die Kosten? Eigentlich müssten die Vermögenden solidarisch sein mit den wenig Vermögenden. Wir müssen umverteilen.
Sehen Sie das auch so, Herr Gröschner?
Da stimme ich natürlich zu. Der erste Satz des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist kein Satz, auf den man konkrete Maßnahmen zum Schutz jetzt der besonders Betroffenen stützen kann. Der entscheidende Satz ist der zweite, der lautet, sie, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Die Schutzpflicht des Staates gegenüber einer solchen katastrophalen Situation wie dieser Corona-Pandemie besteht natürlich in Abwägung der Gruppen gegeneinander, die dieses Schutzes in besonderer Weise bedürfen. Da kann man nicht die Würde absolut setzen, sondern was die Würde in konkreten Situationen wert ist und wozu sie den Staat verpflichtet, ergibt sich immer aus einer Abwägung.
Jetzt haben Sie gerade ganz wichtige Aspekte des Grundgesetzes erwähnt. Schutz des Lebens, Schutz der körperlichen Unversehrtheit. Daneben stehen andere Rechte der Bürger. Was tun wir da jetzt gerade im Moment, wenn es um Solidarität in dieser Gesellschaft geht? Wenn wir darüber diskutieren, welche Lockerungen, welche Beschränkungen es geben sollte, steht Wohlstand und individuelle Freiheit jetzt über dem Schutz des Lebens und dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit? Wägen wir gerade wirtschaftliche und freiheitliche Argumente gegen das Leben von gefährdeten Menschen ab, Herr Gröschner?
Es geht nicht anders. Das Leben als solches hat kein Eigengewicht, sondern es ist in Relation zu einem anderen gefährdeten Verfassungsgut in konkreter Situation zu bestimmen, was es wert ist.
Frau Preinsack, ist es einfach so, dass wir sagen müssen, bei aller Solidarität, die wir aufbringen in dieser Pandemie, müssen wir einfach in Kauf nehmen, dass Menschen auch sterben?
Ich würde es nicht so ausdrücken. Ich glaube, niemand, also kein Mensch, der ein Herz und einen Geist hat, möchte das in Kauf nehmen, dass Menschen sterben. Gleichzeitig macht der Staat das natürlich in gewisser Weise immer.
Ja.
In dem Sinne, dass wir zum Beispiel wissen, dass Menschen im Straßenverkehr sterben. Und trotzdem schließen wir nicht die Straßen und verbieten motorisierten Verkehr. Wir nehmen das, wenn man das so brutal ausdrücken möchte, in Kauf. Allerdings, es befindet sich jetzt in der Krise sozusagen eine Intensivierung dieses Problems, wo es nicht nur schwieriger ist, die Dinge in die Waagschalen zu werfen, weil sich die Fakten schnell ändern, sondern auch, weil wir viele Dinge auch gar nicht wissen. Es gibt viele Dinge, wo wir keine Fakten haben, wo wir nicht wissen, wie sich dieser neue, er heißt ja auch neuer Coronavirus, weiterentwickelt, wo wir nicht wissen, wie sich ein hochkomplexes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem weiterentwickelt. Ich glaube, und deswegen sehe ich an vielen Orten das Bewusstsein für Solidarität und für die Bedeutung von Solidarität steigen, wenn Menschen sagen, es ist wichtig, dass Menschen zum Beispiel sich nicht Sorgen machen müssen, wenn sie ihren Job verlieren, dass sie sofort ihr Einkommen verlieren. Dass es Instrumente gibt, die die Sozialpartnerschaft zum Beispiel ausverhandelt hat, dass es Kurzarbeitsmodelle gibt, dass es Mieter- und Mieterinnenschutz gibt, dass es Möglichkeiten zur Kinderbetreuung gibt. Also alle diese Dinge, diese öffentliche Grundversorgung, die auch von der Öffentlichkeit für alle zur Verfügung gestellt wird und von der idealerweise die sich selber nicht so gut können, am meisten profitieren. Ja. Das wird nun plötzlich wichtiger und das ist ein Instrument zur Reduktion von Unsicherheiten.
Sehen Sie das genauso, Herr Gröschner?
Ja, ich bin sehr froh, dass Frau Peinzack als Politikwissenschaftlerin auch ganz klar jetzt eine Position bezieht, wie wichtig unser Nationalstaat in Krisen ist. Die Nationalstaaten, die als Herren der Verträge ihre Kompetenzen, bestimmte Kompetenzen auf die EU übertragen, tun dies doch im Blick auf ein gemeinsam in Europa gelingendes Leben, das nicht im Nationalstaat allein gerade in Krisenzeiten gelingen kann.
Also sehen Sie auf gewisse Weise auch eine Solidarität innerhalb Europas auf europäischer Ebene, Herr Gröschner?
Normativ bin ich ein großer Anhänger dieser Solidarität. Ob tatsächlich das Bewusstsein schon so weit und so reif ist, dass alle Mitgliedstaaten und alle Mitglieder der Staaten, also die Bevölkerung in den Mitgliedstaaten, das auch eingesehen und irgendwie auch im Herzen bewegt hat. Da kann ich nochmal auf die Kanzlerin zurückkommen, die am 11. März ja davon gesprochen hat, dass unsere Herzen füreinander auf eine Probe gestellt werden. Das klingt für mich nach reinstem Rousseau, der die wichtigste Verfassung in die Herzen der Bürger geschrieben sah. Also wenn wir im Herzen Deutsche, Österreicher und gleichzeitig Europäer wären, dann wäre viel, viel gewonnen.
Können Sie da zustimmen, Frau Peinzack?
Leider sehen wir das an vielen Orten nicht. Wir sehen, dass Menschen zum Teil das Horden von Schutzkleidung im eigenen Land befürworten, dass Menschen nicht für höhere Beitragszahlungen an die EU sind, von denen irgendjemand in einem anderen Land profitieren könnte. Ich gebe aber hier den Menschen nicht die Schuld. Ich gebe hier ganz eindeutig den Politikerinnen und Politikern die Schuld, die hier immer wieder eine sehr Gruppen- und Gemeinschaftsbeziehung betonen, wo man sagt, wir müssen jetzt mal auf uns schauen, wir lassen die Grenzen zu. Leider passiert es auch in Österreich, dass man ständig auch davon, von den eigenen Fehlern, so verständlich die sein mögen, aber von den eigenen Fehlern versucht abzulenken, indem man auf eine österreichische Solidarität pocht, die andere Menschen eigentlich außen vor lässt. Und natürlich findet das einen Niederschlag in den Einstellungen vieler Menschen. Also hier besteht ein Auftrag an den politischen Diskurs und auch an die Journalistinnen und Journalisten, diese Entsolidarisierung in Europa, die sicher jetzt eine Gefahr darstellt, europaweit, diese Einhalt zu gebieten.
Ein Abschlusswort. Wo würden Sie Gemeinsamkeiten sehen in Ihren beiden Positionen, Herr Gröschner?
Die Gemeinsamkeit, die mir am meisten aufgefallen ist und die ich eben auch am Schluss nochmal so von mir aus betont habe, ist doch die, dass ein vernünftiges nationalstaatliches Eigeninteresse anerkannt wird von Frau Peinzack, dass das nicht in einen Gegensatz zu überstaatlichen europäischen Interessen gebracht wird. Und die Position, die Sie, Frau Peinzack, vertreten haben, dass es normativ so sei, aber faktisch leider nicht, da glaube ich, stimmen wir überein.
Wie sehen Sie das, Frau Peinzack?
Ich glaube, ein Unterschied zwischen uns besteht darin, wie wir die Essenz der Solidarität und den Wert der Solidarität definieren. Aber wir sehen beide eine relativ nuancierte Entwicklung, wo sich in manchen Bereichen Solidarität verstärkt, wo auch die Bedeutung in manchen Bereichen offenkundiger wird und auch politisch mehr Gewicht bekommt und wo es in anderen Bereichen stärkere Abgrenzungen zwischen Menschen und Menschengruppen gibt. Ich glaube, das ist fair so zusammenzufassen, Herr Gröschner, oder?
Ja, damit gehe ich konform und die Politikwissenschaft ist ja ganz offenbar so weit dann doch nicht von der Verfassungsrechtslehre entfernt. Und insofern kann ich mit diesem Abschluss mich ganz gut anfreunden.
Mit diesen Worten wollen wir die Streitkultur dann jetzt auch beenden. Herzlichen Dank an meine beiden Gäste für die anregende Diskussion zu unserer Streitfrage: Kippt die Solidarität in der Corona-Pandemie? Es diskutierten in der heutigen Streitkultur Barbara Peinzack, Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse an der Universität Wien. Sie hat gemeinsam mit einer Kollegin ein Buch geschrieben mit dem Titel das Solidaritätsprinzip, ein Plädoyer für eine Renaissance in Medizin und Bioethik. Und ich bedanke mich bei dem Juristen und Rechtsphilosophen Rolf Gröschner. Er ist emeritierter Professor der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Außerdem ist er Mitverfasser des Buchs Lust, Gutes zu tun, Gespräch über Glück und gelingendes Leben und der Homepage Freiheitsdialog. Dort werden im Stil der platonischen Dialoge philosophische Gespräche über Freiheit geführt. Hier geht's jetzt weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Fritz.